Der Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft ist gerade 25 Jahre alt geworden. Was hat sich in dieser Zeit verbessert für die Situation und für die Karrierechancen von Frauen in einer zugegeben ja männlich dominierten Branche? Fragen an Jutta Häusel, Vorständin von Frauen in der Immobilienwirtschaft.
Also ja, ich glaube, es ist einfach so, es ist die Finanzbranche, die ist grundsätzlich einfach relativ männlich, ne? So dieses Zahlenaffin. Ich glaube wirklich, dass Frauen sich besser vernetzen. Also das war auch anfangs, man war eigentlich gewohnt, dass es immer nur eine von uns gab in einer Männerrunde. Also ich wünsche mir einfach doch von Frauen mehr Mut. Also wirklich dieses, ich kann das auch, also dass man sie nicht anschieben muss, das muss man schon noch ein bisschen.
25 Jahre Immofrauen, Rückblick und Ausblick. Unser Thema jetzt.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen, am Mikrofon ist Michael Divé. Ja, alle reden ja von Diversity, da bin ich gespannt, was eine Frau aus der Praxis und mit Blick auf diese Immobilienbranche berichtet. Herzlich willkommen, Jutta Häusel.
Vielen Dank.
Sie sind Vorständin von Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. und Managing Director von Kollmannsperger Executive Search, Personalberatung, richtig?
Ja, genau. Auf den Immobilienbereich spezialisiert.
Mhm. Und Kennerin und Beobachterin dieser Immobilienbranche seit vielen Jahren, ne?
Ja, seit über 25 Jahren, ja.
Okay, also dann gehen wir mal ein bisschen in medias res. Auch seit 25 Jahren gibt es ja die Immo-Frauen. Frau Häusel, wenn Sie auf die Immobilienbranche blicken, seit Ihren Anfängen oder seit den Anfängen der Immo-Frauen, was hat sich spürbar verbessert gegenüber den ersten Jahren oder was ist erstaunlich hartnäckig gleich geblieben in diesem Vierteljahrhundert?
Also die Immo-Frauen wurden gegründet, weil Frauen einfach sichtbar gemacht werden sollten. Ich konnte das erst gar nicht glauben. Ich dachte, hey, es gibt doch überhaupt gar keine Frauen. Also von daher war das wirklich notwendig. Und das ist leider auch ein bisschen gleich geblieben. Also Frauen sind in diesem Vierteljahrhundert immer noch nicht so sichtbar geworden, wie ich mir das zumindest anfangs mal vorgestellt hätte. Also ich bin jetzt auch seit 23 Jahren Mitglied, habe also auch wirklich so die Entwicklung des Vereins erlebt und hätte eigentlich fast gedacht, dass wir vielleicht nach 25 Jahren überflüssig sind. Mhm. Und das ist nicht so, bei weitem nicht.
Also wenn wir zurückschauen, 2001 gegründet worden oder 2000?
In 2000.
Mhm. Was war das damals für eine Immobilienbranche und woher kommt das, dass es bis dato immer so männerdominiert war? Haben Sie sich da einen Reim drauf machen können?
Also ja, ich glaube, es ist einfach so, es ist die Finanzbranche, die ist grundsätzlich einfach relativ männlich, ne? So dieses Zahlenaffine, dann Investment ist auch sehr männlich, man muss sehr viel reisen, man ist viel unterwegs, es ist nicht so familienfreundlich. Ich glaube, das hat das begünstigt, dass es sehr männlich ist. Mhm. Und es gab aber immer Frauen, aber die haben sich auch nicht so groß gezeigt. Und es war dann einfach auch sinnvoll, Ingeborg Warschke kam aus der Finanzierung, war bei der Hillaba und hat auf der MIPIM gesagt, hey, hier sind nur Männer. Die paar Frauen, die es gibt, da müssen wir uns mal vernetzen, wir müssen uns mal verbünden. Und es sind dann einfach französische Immofrauen, englische und auch deutsche entstanden.
Relativ zeitgleich und sind Sie mit denen vernetzt?
Ja, wir sind mit denen vernetzt. Also wir treffen uns auch, wir kennen uns, wir tauschen uns aus. Interessanterweise, die Engländerinnen sind deutlich größer als wir. Die haben das einfach deutlich schneller gemacht. Und die Französinnen sind kleiner, weil die so ein Patenmodell haben. Die sind mehr auf persönliche Kontakte. Die wollten es auch nicht so groß machen. Die haben sich auch ein bisschen verändert. Also es sind unterschiedliche Modelle auch daraus hervorgegangen. Finde ich auch ganz spannend.
Wir haben im Vorgespräch vereinbart, dass wir kenntlich machen sozusagen, dass Sie hier als Privatperson sprechen, als Expertin, nicht für den Verein. Also der Verein hat keine politische Meinung, aber Sie natürlich als Expertin und Kennerin der Szene hier Ihr Wissen mit uns teilen. Was ist für Sie der wichtigste Aspekt dieser Netzwerkarbeit? Was ist vielleicht in den 25 Jahren auch entstanden? Was hat man bewegen können?
Ich glaube wirklich, dass Frauen sich besser vernetzen. Also das war auch anfangs, weil es ja immer, man war eigentlich gewohnt, dass es immer nur eine von uns gab in einer Männerrunde. Und das war dann schon auch merkwürdig, wenn da auf einmal zwei, drei auftauchten und dann guckten auch alle Männer so, na, wie reagieren die jetzt aufeinander? Also es war ganz viel Unsicherheit auch im Raum. Mhm. Und dadurch sind sich auch Frauen teilweise eher aus dem Weg gegangen, also aus dieser Unsicherheit heraus. Dann hatte man quasi so diese Eisprinzessin. Das wurde dann auch in der Branche natürlich ein bisschen verlacht. Und ich glaube, das haben wir echt gelernt, dieses Miteinander. Das haben uns die Männer auch vorgemacht. Die haben sich echt immer gut vernetzt und haben miteinander Business gemacht. Und dann haben wir gedacht, das können wir doch auch. Wir brauchten relativ lang, bis wir angefangen haben, wirklich Business miteinander zu machen. Das liegt auch daran, weil, glaube ich, Frauen sich anders vernetzen als Männer. Also die brauchen einen ganz großen Vertrauenszuschuss, müssen jemanden erst gut kennen, gut einschätzen und dann würden sie mit jemandem Business machen. Aber inzwischen ist es wirklich so, dass das genau klappt. Und ich würde sagen, das ist auch das, was in den letzten 25 Jahren wirklich passiert ist unter den Frauen, dass sie sich gegenseitig vertrauen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Das, finde ich, ist auch ein tolles Achievement.
Sie haben eben den Begriff gesagt, Eisprinzessin. Da interpretiert jetzt jeder wahrscheinlich für sich was rein. Was meinen Sie mit dieser Formulierung? Und inwiefern war das charakteristisch für eine bestimmte Zeit?
Also ich meine damit so ein bisschen so eine Unnahbarkeit. Und dann gab es natürlich auch Frauen, die hatten ja auch alle keinen Role Model und haben sich dann eben an Männern orientiert. Und die waren dann manchmal männlicher als der Mann. Also da gab es auch genug Männer, die das irgendwie befremdlich fanden und die dann sehr unemotional agiert haben. Und das war auch ein bisschen befremdlich. Also gar nicht dieses Feminine erlaubt haben, sich selbst sehr, sehr männlich gegeben, gekleidet haben, bis hin zu ganz kurzen Haaren und so. Also wirklich, manche waren noch relativ extrem.
Also man landet relativ schnell bei Zuschreibungen, die irgendwie auch mit Stereotypen zu tun haben, oder?
Ja, ist ein bisschen so. Das stimmt schon.
Sie haben gesagt, ein wesentlicher Faktor der Immofrauen ist auch, dass da Business gemacht wird. Also, dass es um übergreifende Themen geht, aber man auch konkret schaut, wie man miteinander zusammenarbeiten kann. Wie wird sowas gefördert? Wo entstehen vielleicht auch erfolgreiche Projekte zusammen aus diesem Netzwerk heraus?
Ich glaube, das wird schon gelebt, also weil das konnte man auch schlecht vorleben. Aber in Anfängen war das wirklich so, dass wir dann immer noch darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir Businesskarten austauschen, was ja eigentlich ein bisschen lächerlich ist. Aber es war wirklich so. Also da hatte man eher das Gefühl, Frauen treffen Freundinnen. Und das ist inzwischen wirklich anders. Also man kann ja miteinander befreundet sein, aber trotzdem auch Business machen. Aber diese Erwartungshaltung ist inzwischen eine andere. Mhm. Es ist eine andere Effizienz. Man guckt genau hin, mit wem vernetze ich mich? Mit wem tausche ich mich aus? Wer kann mir Informationen geben? Und also es hat einen deutlich stärkeren Business-Fokus. Und den hat es anfangs wirklich nicht gehabt.
Also das heißt, es gibt einen inhaltlichen Fokus auf einen fachlichen Austausch, auf das Business innerhalb der Immobilienbranche und dann diese Metaebene Sichtbarkeit von Frauen fördern und die Position von Frauen stärken.
Mhm, genau.
Ja. Was ist da das Wichtigere? Wie würden Sie das gewichten?
Ich finde schon, dass dieses Vertrauen, das Elementare ist. Und daraus entwickelt sich alles Weitere. Und das sieht man auch. Also wir haben natürlich Projekte, die wir jeden Monat vorstellen in jeder Region. Wir haben ja 13 Regionen. Wir sind fast 2000 Mitglieder. Da sieht man sich dann auch regelmäßig. Und das verschafft natürlich auch Vertrauen. Aber daraus entwickelt sich dann eben auch was, dass man dann eben auch genauer weiß, was jemand beruflich macht und wo er sich einbringen könnte oder wo man auch auf der Suche ist. Also da tauscht man sich auch überregional aus. Also das ist schon inzwischen wirklich ein richtiges Business-Netzwerk geworden. Die einen machen es mehr, die anderen weniger. Jeder, wie es so will.
Und rund 2000 Mitglieder bundesweit mittlerweile. Mhm. In den 25 Jahren, was hat sich, wenn Sie sozusagen aus der Helikopterperspektive drauf schauen, was hat sich elementar verbessert?
Ja, wirklich eben dieses Miteinander. Also das glaube ich auch inzwischen kann man auch sagen, es wird nicht mehr so unterschieden zwischen Männern und Frauen. Klar, Frauen tun sich immer noch so ein bisschen schwer, auf Panels zu gehen. Man muss sie manchmal so ein bisschen anschubsen. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so schwierig, wie das noch vor einiger Zeit war, als man sie echt ein bisschen beknien musste, als viele noch dachten, ich traue mich nicht. Und ich meine, Männer trauen sich auch manchmal nicht. Ja, die müssen sich genauso einen Schubs geben. Also das ist dann auch nicht so sinnvoll, das immer so zu differenzieren. Und ich glaube, den Blick haben wir auch gar nicht mehr, so dieses Mann, Frau, sondern ich glaube, wir sind schon dahin gekommen, dass man sagen kann, das Fachliche steht im Vordergrund. Und das war uns immer wichtig. Also, dass man nicht so auf die Frau reduziert wird. Egal, ob jetzt Quotenfrau im positiven Sinne dann oder eben auch im negativen.
Wie sieht das bei diesen, bei den Karrieremöglichkeiten aus? Sie haben gerade schon so nebenbei gesagt, Quotenfrau. Gefühlt wird das ja sehr stark berücksichtigt mittlerweile in Firmen, dass man Frauen in Führung bringt, dass man Frauen fördert. Lässt sich das in Zahlen ausdrücken oder ist die Immobilienbranche da kaum beweglich gewesen in den 25 Jahren?
Also ich erlebe das
ein bisschen zurück.
Ja, das stimmt, aber ich erlebe das jetzt aktuell eigentlich rückwärts gerichtet. Also bis vor kurzem war das wirklich so, dass es sich kontinuierlich positiv entwickelte für Frauen. Also Frauen wurden sichtbarer, Frauen wurden auch gezielt in Position gebracht, aber eben immer aus der Idee heraus, gemischte Teams sind wichtig. Ja, also, und da fehlten dann eben auch oft die Frauen und von daher hat man dann eben auch gerne eine Frau gesucht. Also es wurde auch teilweise bei mir in Projekten gesagt, wir hätten echt gerne eine Frau. Wenn es keine gibt, okay, aber bevorzugt eine Frau. Das war wirklich häufig so. Die Männer haben das natürlich auch wahrgenommen, haben da ein bisschen drunter gelitten. Also es gab echt welche, die gejammert haben, was ich dann auch wieder falsch fand, weil ich sagte, naja, das ist jetzt einfach mal die Zeit. Jetzt werden vielleicht wirklich manchmal Frauen mehr bevorzugt, aber das wird sich wieder ausgleichen. Aber jetzt sind wir wieder rückwärts gerichtet. Also ich erlebe jetzt eigentlich wieder, dass man darüber gar nicht mehr nachdenkt. Und nicht, weil man jetzt sagt, naja gut, wir nehmen die Person, die kompetent ist, ist mir egal, ob Mann oder Frau, sondern eigentlich geht man wieder rückwärts und sagt, naja, wir sind in der Krise, in der letzten Krise haben die und die Leute das doch gut gemacht und das Muster machen wir weiter. Also nicht innovativ, nicht in eine andere Richtung. Keine Veränderung. Und das ist leider auch Immobilienbranche, also doch relativ starr.
Und wodurch ist das ausgelöst? Sie haben gesagt, in Krisenzeiten, ich habe mir das ja auch aufgeschrieben, dass Unternehmen in Krisenzeiten auf alte Strukturen zurückfallen. Ist das, wodurch ist das begründet?
Ich glaube, dass es gibt erstmal so eine Sicherheit, ne? Also, dass man, wenn man eine Krise hat, hat man ja auch erstmal ganz viele Fragen und steht auch ein bisschen vor einer Blackbox und weiß vielleicht auch nicht so richtig weiter und muss sich erstmal neue Wege überlegen. Das ist, glaube ich, relativ normal. Und dass man natürlich dann auch sagt, naja, vielleicht reduzieren wir uns ein bisschen, vielleicht machen wir das mal so wieder, wie wir das vorher gemacht haben, finde ich auch nicht ganz falsch. Auch nachvollziehbar. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, die letzte Krise war 2008. Das ist fast 20 Jahre her. Was hat sich denn alles geändert? Also das wäre ja so, als wenn wir wieder mit so einem alten Nokia-Knochen jetzt auf einmal telefonieren würden. Tun wir ja auch nicht. Und deswegen, so erlebe ich das aber. Also das wirklich ESG, das haben wir als total wichtig empfunden. Das wird jetzt gerade wieder als Luxus gesehen, klein gehalten, können wir jetzt gerade nicht machen. Und das finde ich echt falsch. Und da habe ich auch ein bisschen Sorge, dass man in eine falsche Richtung geht. Dass man nämlich auf einmal sagt, das beachten wir jetzt nicht. Und wenn es wieder besser geht, dann können wir da ja wieder Zeit investieren, Geld investieren. Aber ich meine, die Situation wird kommen, die Banken werden nicht finanzieren, ohne dass man es berücksichtigt hat. Also da kommen die ganzen äußeren Faktoren, die dann doch wieder das fordern und dann wird es gegebenenfalls teurer. Aber das erlebe ich gerade so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich auch, wann das eigentlich losgegangen ist. Und ich habe leider immer nur die Erklärung Trumpismus. Also ich war eigentlich immer der Meinung, wir finden ihn ja alle nicht gut. Und dass wir uns natürlich auch davon gar nicht beeinflussen lassen, aber wir lassen uns davon beeinflussen. Und die Tradwives gibt's auch hier. Wenn man in die Unis guckt, gibt's inzwischen genug Frauen, die meinen, ach, sie müssen eigentlich nur in die Uni gehen, um da den richtigen Typen zu finden. Und das finde ich schon ganz schön schockierend.
Also Tradwife müssen wir einmal erklären. Das ist so ein, tja, was ist das, ein Internetphänomen, das bei YouTube und Instagram junge Frauen ein vermeintlich traditionelles Rollenbild oder Familienmodell vorleben und auch zeigen, zelebrieren, bei dem die Frau in der Küche und am Herd funktioniert und eben wenig mit Business zu tun hat, richtig?
Genau, also sie kümmert sich um Küche und Kinder und ansonsten, sie muss vor allem schön aussehen, ne? Also das eigentlich back to the 50s.
Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es bestimmte Begriffe, ESG, Frauenförderung, Diversity, die vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten in jüngster Vergangenheit. Würden Sie
ja,
das so sagen?
Ja, würde ich absolut sagen, ja genau. Und Diversity heißt ja auch nicht nur Mann, Frau, sondern das heißt ja wirklich bunt. Also jung, alt. Also die Idee ist ja, gemischte Teams zu haben, die eben ganz viele Impulse geben. Und da kann jemand, der quasi gerade von der Uni kommt, genauso gut Impulse geben wie jemand, der schon kurz vor der Rente steht. Also das ist eigentlich die Idee. Und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass wir uns dahin als Gesellschaft entwickeln, aber natürlich auch in der Immobilienbranche. Und das sehe ich gerade gar nicht.
Das klingt ein bisschen, ich will nicht sagen frustriert, aber es klingt ein bisschen konsterniert, dass man sagt, ja, wir sind seit 25 Jahren aktiv. Da gab es eine Hochphase solcher Begriffe und da gab es auch eine Phase, in der ESG, Diversity, Frauenförderung en vogue war. Und das verliert sich jetzt so ein bisschen.
Also so weit würde ich nicht gehen. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt zu bemitleiden ist oder sowas, ja, sondern es ist mir einfach nur aufgefallen und ich finde das einfach ein bisschen bedauerlich, aber ich würde halt sagen, Mädels, weiter. Weitermachen, weiter kämpfen notfalls, also einfach zeigen, dass man es drauf hat und vielleicht muss man es einfach deutlicher zeigen.
Machen wir es mal positiv. Diversity ist ja für viele Firmen kein Selbstzweck, sondern man sagt, am Ende müssen Zahlen stimmen, es muss Geschäftsverlauf stimmen, es müssen stabile Ergebnisse erzielt werden. Wie wichtig ist bei sowas Diversity, gemischte Teams, ob jetzt Frau, Mann ist, jung, alt?
Ich glaube wirklich, dass es elementar ist, weil genau darum geht es ja. Es geht nie um den Selbstzweck. Ja, es geht auch nicht, wenn wir sagen, Frauen sichtbar machen, so als Selbstzweck, sondern Frauen sichtbar machen, um sie als Teil dieser Branche zu sehen, um sie auch zu enablen, genau solche Positionen auch zu bekleiden. Und es geht immer darum, das als Team zu machen. Also wir sind auch nicht angetreten, um jetzt praktisch alles nur Female Empowerment zu machen, sondern ich glaube einfach an den Teamgedanken und gemeinsam müssen wir das schaffen. Und ich glaube auch, dass es gemeinsam bessere Lösungen gibt. Es gibt viele Studien, die sagen, gemischte Teams sind erfolgreicher. Ich glaube weder an Frauen noch an reine Männerteams.
Mhm. Das sagen Studien und das sagen Sie auch mit Blick sozusagen aus der Perspektive als Managing Director bei Kollmanns-Perre. Erleben Sie das, dass Sie auch Unternehmen bewerten, sehen, beobachten und sagen, tja, ein gutes, gemischtes Team funktioniert tatsächlich besser?
Ja, also das sagen auch wirklich die Kunden. Und wir erleben auch, dass gezielt Männer oder auch Frauen gesucht. Also es wird auch teilweise mal gesagt, ah, ich habe hier ein Frauenteam, da brauche ich jetzt auch mal einen Mann. Das ist genauso richtig, ja. Also eigentlich immer diese Idee, dass man gemischt agiert, weil man sich damit, glaube ich, auch am besten gemeinsam nach vorne bringt.
Was können Führungskräfte in Unternehmen tun, die Verantwortung nehmen für ihr Unternehmen, für ihre Teams, um Mischung herzustellen, um Diversity zu verankern, nicht als Trend, sondern wirklich grundsätzlich im Unternehmen? Wo setzt sowas an?
Also ich glaube, es setzt leider schon sehr früh an und eben doch in dieser Situation, dass viele Frauen sich einfach nicht so trauen. Die sind einfach vorsichtiger, denen fehlen wirklich oft die Role Models. Also ich erlebe viele Frauen, die sagen, sie hatten einfach niemanden, der ihnen das vorgelebt hat. Sie hatten aber oft Mentoren. Und sowohl männliche als auch weibliche. Also da kommt es eben auch wieder gar nicht aufs Geschlecht an. Aber sie hatten einfach immer Personen, die an sie geglaubt haben, die sie unterstützt haben. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das muss man eigentlich schon lernen, wenn man an der Uni ist und auch dann gerade ins Berufsleben geht.
Mhm. Wer waren Ihre Role Models, wenn ich das fragen darf?
Also ich hatte sicherlich Glück, dass ich aus einer sehr emanzipierten Familie komme. Also ich hatte schon eine Großmutter, die in den 20er Jahren studierte. Die war dann eine von zwei Studentinnen unter 50 Männern. Meine Mutter hat unser Unternehmen gegründet, daher auch Kollmanns-Perre. Und ich glaube, ich bin da einfach schon, ich bin sehr gleichberechtigt aufgewachsen. Und das prägt einen auch.
Und wer waren Ihre Mentorinnen oder Mentoren?
Ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, Männer genauso wie Frauen. Das waren häufig auch Kunden, die einen gefordert haben. Manchmal auch Kandidaten, die man lange begleitet hat. Da haben sich dann teilweise Freundschaften daraus entwickelt. Auch Ingeborg Warschke wurde eine Freundin von mir und auch eine meiner Mentorinnen. Und verschiedene. Also ich bin ein starker People-Person, von daher habe ich einfach immer mich viel mit Menschen ausgetauscht und das hat mir immer geholfen.
Für wen sind Sie Mentorin?
Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich im Vorstand der Immofrauen bin, weil ich einfach gemerkt habe, dass viele Frauen eben genau das brauchen und nicht hatten. Und da möchte ich eben auch gern unterstützend da sein. Ich glaube, dass ich auch gerade in München viele Frauen habe, die auf mich zukommen, aber auch bundesweit.
Also auch andere Frauen mitreißen und motivieren, ans Mikro zu treten, auf Panels zu gehen und das auch ein bisschen vorzuleben und vorzuturnen, oder?
Also das ist ja eigentlich auch meine Rolle als Personalberaterin. Also ich mache ja Executive Search, das heißt, ich spreche die Leute an, die gar nicht unbedingt auf Jobsuche sind. Und damit frage ich eben auch manche, Mensch, das wäre doch der nächste Schritt, das wäre doch toll. Und Frauen sind viel eher diejenigen, die sich das einfach nicht zutrauen. Also ich bin eigentlich schon sehr lange gewohnt, auch da so ein bisschen in die Zukunft zu gucken und zu sagen, Mensch, das wäre doch was. Und das klappt auch nicht immer sofort, da muss man auch manchmal dranbleiben. Und das mache ich eigentlich bei den Immofrauen genauso. Also dass ich dann wirklich sage, ach komm, du kannst doch hier mal eine Region leiten oder geh doch auch mal in den Vorstand oder so.
Das führt uns ein bisschen zum Thema gläserne Decke. Es gab mal eine Studie der Immofrauen, ich habe die Zahlen jetzt alle nicht mehr so im auswendig, aber die sagte im Kern, dass es an der Basis noch relativ viele Frauen gibt in der Immobilienbranche und je höher man kommt, desto weniger Frauen sind da präsent, bis dann zum Schluss irgendwo Vorstandsetagen, Geschäftsführungsebenen kommen etc. Die gläserne Decke, woran liegt das?
Na, das liegt natürlich wirklich auch an der Familiengestaltung. Ja, also ich glaube, ein großes Problem in Deutschland ist leider immer noch unser Schulsystem. Ich glaube, wenn wir Ganztagsschulen hätten, so wie die meisten Länder, dann wäre das deutlich leichter. Berlin ist da fantastisch. Man hat hier Krippen, wo Kinder bis 18 Uhr bleiben können. Oder es gibt, glaube ich, sogar in Berlin auch Krippen, wo du 24 Stunden, also wenn du jetzt auch mal wirklich lang weg bist und so. Das gibt's in München auf gar keinen Fall. Ja, also da wird das Kind um 4:30 abgeholt und Ende. Und das muss sich so ein bisschen ändern. Also es ist inzwischen, glaube ich, so, dass es nicht immer nur die Mutter sein muss. Das kann auch der Vater sein. Aber es ist einfach auch, wenn die Kinderbetreuung doch sehr stark auf die Eltern, auf die Familie ausgelagert wird, dann ist es einfach auch schwierig. Und dann fehlen eben auch die Role Models, weil dann ist auch eine große Unsicherheit wieder da, dass man denkt, oh, meine Mutter war doch immer zu Hause und ich bin jetzt nicht da. Und also da ist auch Angst, ja. Und das kann man auch ein bisschen verstehen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich Ganztagsschulen haben, weil ich glaube, dass wir da ganz, ganz viel für die Frauen tun würden, dann wäre dieses Thema einfach so ein bisschen mehr vom Tisch.
Und was führt noch dazu, dass es diese gläserne Decke gibt, dass bis zu, ich sag mal, einer Teamleitungsebene vielleicht es noch relativ viele Frauen gibt, dann kommt die Abteilungsleiterebene, dann irgendwie die Geschäftsführung, da wird es immer weniger. Kann ja nicht nur an den Ganztagsschulen liegen.
Nee, das stimmt schon. Aber das sagte eben diese Studie. Diese Studie sagte, dass sich in 10 Jahren gar nichts verändert hatte. Es hatte sich sehr viel im Mittelbau verändert, also dass Frauen doch mehr auch an sich gearbeitet haben, also oder auch den Wunsch geäußert haben, ich habe doch studiert, ich arbeite auch, ich will nicht nur zu Hause sitzen. Dieses Bewusstsein und das dann eben auch umgesetzt haben, aber eben sehr in Teilzeit wegen der Familie. Und die Frauen, die eben in die Top-Position kommen, die finden da einen anderen Weg. Und das ist eben nach wie vor so. Also das ist schon mal, das heißt, die Anzahl von Frauen, die in Frage kommen für diese Position, sind deutlich, die Anzahl ist deutlich niedriger als generell sonst. Ja, da trennt sich das eben dann schon sehr. Und es ist natürlich schon auch durchaus ein Kampf, das muss man schon sagen. Also man muss sich da schon sehr beweisen. Man muss auch viele Dinge mit diesem, man muss reisen, man muss ständig abkömmlich sein. Also es ist einfach auch kein familienfreundlicher Job, aber das ist für Männer genau das Gleiche. Also das ist jetzt nicht frauenspezifisch.
Wie müssten sich, weil Sie sagten, der Job ist nicht familienfreundlich, wie müssten sich Arbeitsumfelder, wie müssten sich Jobs, Stellenzuschreibungen vielleicht auch ändern, damit es besser kombinierbar ist mit Familie? Also ich sag mal, statt einem Geschäftsführer 2 Geschäftsführerinnen in Teilzeit.
Genau, also diese Tandem-Lösung. Ne? Das ist ein bisschen schwierig, weil man natürlich, das Tandem muss gut funktionieren. Also da kann man nicht einfach irgendjemanden zusammenwerfen, sondern das müssen schon Personen sein, die sich vertrauen, die sich kennen, die sich gegenseitig auch wirklich unterstützen. Aber das gibt's gar nicht so selten. Aber es ist natürlich dann doch wieder ein relativ großer Aufwand. Aber ich glaube, es ist einfach auch ein Learning. Also viele finden das befremdlich, wenn sie nicht mehr nur einen Ansprechpartner haben, sondern auf einmal 2. Und aber das funktioniert. Also ich bin Elternbeiratsvorsitzende bei uns am Gymnasium und das machen wir zu zweit. Das funktioniert wunderbar. Und in ihren Ämtern sieht man das ganz häufig, weil es einfach dadurch auch weniger Zeit braucht, ja. Und das ist aber im Jobbereich doch noch schwierig. Also es gibt schon einige Und das funktioniert auch richtig gut, aber es ist noch relativ selten.
Geben Sie mal ein paar Best-Practice-Beispiele aus Ihrer Erfahrung einerseits der Immofrau und andererseits bei Kollmannsberger. Was sind so Aufteilungen, die gut funktionieren können? Also Tandem-Modell kann eines sein. Wie kann man Jobs oder Arbeitsumfelder doch noch anders gestalten, moderner, innovativer gestalten, um Frauen mehr in Führung zu bringen?
Also ich glaube, dass durch Corona, wo wir alle auch gelernt haben, dass virtuelles Arbeiten durchaus möglich ist und dass es eine sehr große Effizienz hat, da haben wir das auch schon gelernt. Also ich glaube einfach, dieses permanent nur Präsenz zeigen, das funktioniert einfach schwierig. Ich glaube, das ist auch wirklich oldschool. Also wir haben alle gelernt, dass es inzwischen, überlegt man sehr genau, wann ist Präsenz wichtig. Das ist nach wie vor wichtig. Ich halte es auch für absolut elementar. Alles nur virtuell ist zu wenig, aber man kann ganz viel auslagern. Mhm. Und das ist einfach diese Kombi, glaube ich, das funktioniert oft. Ja.
Wir hatten neulich eine Veranstaltung bei BUWOG im Gespräch, wo auch ein sehr engagiertes Panel diskutiert hat, wo auch der Aspekt reinkam, dieses Back to Office, was viele Firmen jetzt predigen. Wir sehen es in den USA, große Firmen, die sagen, es kommen wieder alle zurück ins Büro. Die Leidtragenden sind vor allem Frauen. Ja. Erklären Sie es mal.
Ja, weil natürlich die Frauen auch, das sehe ich im eigenen Haus, die haben sich damit auch sehr gut arrangiert. Ne? Also auch meine Mitarbeiterinnen haben gesagt, wenn ich nicht in die Krippe muss, dann kann ich 2 Stunden länger arbeiten. Natürlich ist man als Arbeitgeber dann sofort dabei und sagt, ja, muss nicht ins Büro kommen. Aber die Zusammenarbeit leidet. Also ich glaube, wir sind einfach doch Menschen, die miteinander aktiv kommunizieren und wir brauchen dieses Miteinander. Also ich halte das auch für wichtig. Ich kann das auch nachvollziehen und es ist meistens so das erste Thema, wenn ich mit einem neuen Kunden spreche, dass der sagt, ja, ich möchte vor allem aber jemanden haben, der regelmäßig ins Büro kommt. Also regelmäßig heißt 3 Tage.
Mhm. Aber wenn 0% Homeoffice ist, dann sind die Leidtragenden, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem diejenigen, die stärker mit Care-Arbeit
genau,
zu tun haben.
Ja, absolut, genau. Und ich glaube, dass auch, also ich würde einem Arbeitgeber auch immer raten, 0% Homeoffice, das finde ich schon echt schwierig, weil dann werden auch andere Dinge in Frage gestellt. Also ich glaube, ein moderner Arbeitgeber muss schon einen Teil Homeoffice haben. Man muss nicht also das ganz willkürlich haben, wie das auch eine Zeit lang mal war, aber so ein bisschen Homeoffice, diese Möglichkeit, das hilft auch jedem Arbeitgeber, glaube ich. Also weil auch in der Zeit ja wirklich dann produktiv gearbeitet wird und man demonstriert damit, dass man modern ist, dass man innovativ ist. Also es kommen noch ganz viele andere Dinge dazu, die man gar nicht sagt und äußert, aber die werden dann unterstellt.
Was gibt's noch an Positivbeispielen aus Ihrer Kenntnis von Unternehmen? Wie kann man Umfelder gestalten, Arbeitsplätze gestalten, vielleicht Büros gestalten, dass man sagt, das ist ein gutes Umfeld, um Frauen zu fördern?
Ich glaube einfach, ich würde es gar nicht unterscheiden mit Frauen fördern oder Männern fördern. Ich würde immer sagen, Teams fördern. Und ich glaube, es muss einfach ein vertrauensvolles Miteinander sein. Das ist elementar. Also den Obstkorb hinstellen, ein tolles Ambiente haben, das klappt nur, wenn auch wirklich ein vertrauensvolles Miteinander ist. Und das muss man vorleben. Das heißt, ich muss die Leute einstellen, die das leben möchten, die gute Teamplayer sind, die auch andere suchen, die sich gut entwickeln und die auch keine Scheu haben, jemanden einzustellen, der in manchen Dingen besser ist als sie. Das ist immer noch eine ganz große Angst. Klassisch ist immer der IT-Bereich. Ja, also da ist es immer völlig akzeptiert, dass da jemand, den man einstellt, natürlich viel mehr Ahnung hat als man selbst, weil man ja nur Anwender ist. Aber als Spezialist bin ich einfach immer derjenige, der mehr weiß, gegebenenfalls als mein Chef. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und da müssen wir noch viel mehr von wegkommen. Und da habe ich so das Gefühl, da können wir wieder, gehen wir wieder rückwärts. Das ist schade.
Das sind also mehr softe Faktoren als Hard Facts, wie zum Beispiel eine Betriebskita.
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, also auch wenn ich Kandidaten besetze, die wollen das Team sehen, die wollen ein Gefühl fürs Unternehmen, für das Miteinander, für das Klima haben. Der Betriebskindergarten ist toll, aber das kommt danach. Erst ist es das Miteinander und durch das Miteinander kriegt man ganz viel gewuppt.
Jetzt können wir natürlich dieses Gespräch nicht führen, ohne über das Gender Pay Gap zu sprechen. Ich habe mir mal die Zahl rausgeschaut. Das sind dann eben doch die harten Fakten. Es gibt hierzulande ein Gender Pay Gap von rund 6%. Das ist das bereinigte Gender Pay Gap. Also auch wenn man Faktoren wie Teilzeitquote oder Karrierestufen berücksichtigt, ist es so, Frauen werden für die gleiche Arbeit rund 6% schlechter bezahlt. Punkt.
Ja, das ist so. Ich würde aber sagen, das kommt vor allem aus der Historie. Frauen reden nicht so gern über ihr Gehalt. Die wollen erst mal leisten und dann fair bezahlt werden. Aber ich meine ganz ehrlich, man muss verhandeln. Und ich würde schon sagen, dass Frauen da auch dazugelernt haben. Also gerade wenn ich mir junge Frauen angucke, das ist für die völlig selbstverständlich. Und die sagen auch ganz klar, also für das Gehalt, ich habe mich erkundigt, auch wenn es praktisch jemand ist, der seinen ersten Job beginnt, meine Freunde verdienen X, will ich auch. Mhm. Das ist egal, ob Mann oder Frau. Und das finde ich gut. Also weil das geht, ist der richtige Weg. Und man muss schon für sich selber einstehen. Also wir können es jetzt auch nicht hier Kuschelkurs machen. Es gibt auch Männer, die vielleicht nicht kämpfen wollen. Ja, dann daraus ergibt sich leider so ein Gender Pay Gap. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
Kennen Sie denn aus Ihrer Beratungsfunktion Firmen, die damit auch kalkulieren und sagen, ich kann da Frauen günstiger einkaufen? Oder ist es schon so verteilt, dass im Grunde auch Inhaber von Immobilienfirmen eigentlich Equal Pay wollen und für sich in Anspruch nehmen, das auch zu tun?
Also ich würde sagen, die meisten möchten immer gern möglichst wenig zahlen und gucken dann natürlich drauf. Und dadurch haben auch Frauen manchmal, gerade in jetzigen Zeiten, bessere Chancen als Männer, weil sie eben vielleicht auch weniger verdienen. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass wirklich jetzt bewusst wenig gezahlt werden möchte. Ich habe aber auch noch nicht erlebt, dass jemand sagt, ja, ich will unbedingt Equal Pay. Sondern ich glaube, jemand möchte einfach gute Mitarbeiter und die sollen auch das Gefühl haben, sie werden gut bezahlt.
Mhm. Schauen wir ein bisschen zum Abschluss noch in die Zukunft. Das Credo der Immofrauen lautet weiblich nachhaltig digital. Digitalisierung weist natürlich direkt in die Zukunft. Wie hängen diese drei Begriffe zusammen und was bedeutet das so für die Arbeit der Immofrauen?
Also digital heißt natürlich inzwischen KI, müsste man sagen, nicht? Und da entwickeln wir uns alle hin und da entwickelt sich hoffentlich auch unsere Branche hin. Also manchmal hat man da ja seine Zweifel, aber wenn man die ganzen PropTechs sieht, hat man ja doch Hoffnung. Und ich glaube, die Immofrauen sind immer mit der Zeit gegangen und von daher, es wurden Prozesse immer verändert, angepasst und kann gut sein, dass in ein paar Jahren hier KI sitzen würde und nicht mehr eine Person, wenn sie mit den Immofrauen reden. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, aber ich würde sagen, die Immofrauen gehen mit der Zeit und von daher würde ich das auch nicht voneinander trennen.
Wenn hier eine KI sitzt, dann wahrscheinlich eher auf Seiten des Fragenstellers als auf Seiten unserer Gästinnen und Gäste. Aber Sie haben die KI angesprochen und die Digitalisierung. Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, da sind Frauenjobs stärker von diesen Umwälzungen betroffen? Oder wird das alle Jobs gleichermaßen betreffen? Was ist Ihre Zukunftsprognose?
Also ich glaube, dass sich Jobs, die sehr gleich sind, also sowas wie Buchhaltung oder ja eben Prozesse, die sich doch relativ leicht immer wieder abbilden lassen, Office Management, diese Dinge, die werden sicherlich wegfallen. Aber da, wo Menschen gebraucht werden, das wird bleiben. Und das wird vielleicht auch noch stärker in den Vordergrund kommen, weil dafür dann vielleicht mehr Zeit ist, weil es der Rest sehr effizient ist. Und da denke ich einfach, dass ist für Menschen wichtig. Also da braucht man einfach Soft Skills und das haben Männer und Frauen beide.
Was wünschen Sie sich von der Immobilienbranche für die, ich will nicht sagen für die nächsten 25 Jahre, das wäre ein bisschen sehr gewagt, aber vielleicht damit wir in 5 Jahren nicht wieder über die gleichen Hürden sprechen und dieser Befund, dass so viel sich gar nicht geändert hat, dass der vielleicht ein bisschen positiver ist. Was wünschen Sie sich von denen, die Immobranche sind und mitgestalten?
Also ich wünsche mir einfach doch von Frauen mehr Mut. Also wirklich dieses ich kann das auch, also dass man sie nicht anschieben muss, das muss man schon noch ein bisschen. Da würde ich mir einfach wünschen, dass das ein stärkeres Selbstverständnis ist und dass einfach dadurch gleichberechtigte Teams entstehen. Das würde ich mir einfach wünschen, weil ich glaube, dass das für die Immobilienbranche insgesamt gut ist.
Also mehr Sichtbarkeit, mehr Hörbarkeit von Frauen. Sie haben auf Ihrer Website einen Referentinnenpool. Das ist eigentlich ein ganz schlaues Tool. Erklären Sie mal, wozu dient das?
Also wir wollen damit natürlich eben Frauen sichtbar machen. Und wenn man eben einen Podcast machen möchte oder wenn man eben ein Panel hat, dass man da eben reingucken kann und überlegen kann, okay, für welches Thema? Ich habe hier ein Thema Architektur oder ich habe Thema Finanzierung. Dann gibt es da Frauen, die nach diesen Themen geclustert sind und die kann man dann eben gezielt auch ansprechen. Mhm. Und wir wollen eben damit auch Frauen sichtbar machen, ja.
Und wenn man an die Leitmesse der Immobilienwirtschaft denkt, an die Expo Real, da gibt es ja tatsächlich noch diese reinen Männer-Panels. Sie haben es mal als Manels bezeichnet.
Ja, ich finde, das ist eben, wie gesagt, wieder extremer geworden. Das gab es jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr ganz bestimmt. Aber davor war das eigentlich teilweise nicht mehr so konform. Da hat man dann doch mindestens eine Frau hinzugenommen.
Und wir werden mit Argusaugen schauen, wie es dieses Jahr ist. Aber mit dem Referentinnenpool bieten die Immofrauen auf jeden Fall eine gute Möglichkeit zu gucken, welche kluge weibliche Stimme und welcher kluge weibliche Kopf zu einem Thema eben auch was zu sagen hat.
Genau,
auf jeden Fall. Mehr Sichtbarkeit. Dankeschön,
Jutta Hausel.
Mehr zum Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft gibt es auf immofrauen.de. Dort findet man auch die Liste der Referentinnen. Das haben wir ja gerade schon angesprochen, denn die Branche ist voll von weiblichen Köpfen zu unterschiedlichsten Fachbereichen der Immobilienwirtschaft. Also höchste Zeit für mehr Frauen in Panels, auf Podien und in Top-Jobs. Das Credo heute unserer Gesprächspartnerin. Zwei passende Folgen zum Direkt-Weiterhören haben wir auch noch. Folge 70, Frauen in der Immobilienwirtschaft. Das ist eine unserer Live-Folgen mit einem Panel. Da werden Sie auch Jutta Häusel wieder begegnen. Und Folge 40, Frauen in Führung. Zu Gast ist die Unternehmerin Anne Tischer. Also, es lohnt sich, den Podcast zu abonnieren. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke unserem Gast Jutta Häusel.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.